Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von 1000 Paths of Healing. Mein Name ist Laura Eggers und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Für alle, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich gerne nochmal vor. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, biete in Düsseldorf Psychotherapie und verschiedene Formen von Coaching, zum Beispiel Achtsamkeitscoaching, Naturcoaching und auch Breathwork an und manchmal auch Workshops. Also wenn dich eins von meinen Angeboten interessiert, schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Viele Sachen sind auch online möglich. Heute soll es aber um eine Podcast-Folge gehen und es geht um ein ganz spannendes Thema und ich habe einen wunderbaren Gast dabei. Gast ist heute nämlich die wunderbare Susan Wolf. Sie ist MBSR-Lehrerin, arbeitet also mit Achtsamkeit und ist auch Psychologin. Und wir sprechen heute über das große Thema Hoffnung. Wir leben ja heute leider in einer Welt, die sowohl politisch als auch ökologisch vor sehr vielen Herausforderungen steht. Und man hat fast das Gefühl, dass jedes Mal, wenn man die Nachrichten anmacht, noch mehr schlechte Neuigkeiten auf einen warten. Und Susanne und ich haben uns ja die Frage gestellt, wie wir in einer solchen Welt die Hoffnung bewahren können, ob wir in einer solchen Welt die Hoffnung bewahren können und warum es vielleicht wichtig sein könnte, an Hoffnung festzuhalten. Wir sprechen auch darüber, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen starken Emotionen, denen wir uns vielleicht stellen müssten, wenn wir ganz klar auf die Welt in ihrem heutigen Zustand blicken, aber auch unsere Tendenz vielleicht, uns abzulenken, wegzugucken und nicht so genau hinzuschauen und wie wir mit diesem Spannungsfeld umgehen können, wie wir handlungsfähig bleiben können und auch ein Stück weit, wie wir Hoffnung kultivieren können. Susanne gibt uns auch ganz viele praktische Handlungsmöglichkeiten mit und hat auch Reflexionsfragen für uns dabei, sodass wir wirklich nach dieser Folge auch ein Stück weit ins Handeln kommen können. Ich finde, es ist eine sehr hoffnungsvolle Folge geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, Inspiration und natürlich Hoffnung beim Lauschen. Hallo Susanne, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und ich freue mich auch sehr drauf. Ich würde sagen, wie jedes Mal, lass uns doch gerne einfach mal damit starten, dass du dich für unsere Hörer und Hörerinnen vorstellst und ein bisschen was erzählst, einfach drüber, wer du so bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Laura, für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch und ich stelle mich gerne einmal vor. Mein Name ist Susanne Wolf. Ich sitze hier in Heidelberg, da wohne ich auch, schön naturnah am Waldrand. Und ich bin vom Grundberuf Psychologin und arbeite jetzt seit 2020, also pünktlich mit Start der Pandemie, als Achtsamkeitslehrerin. Also ich bin MBSR-Lehrerin, das bedeutet Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist eine das Achtsamkeitstraining, könnte man sagen, nach Jon Kabat-Zinn, der das entwickelt hat. Ist auch schon sehr, sehr alt und sehr bewährt, kann man sagen. Und das ist in Deutschland ein Präventionskurs, den ich unterrichte. Das heißt, Menschen kommen zu mir und machen einen 8-Wochen-Kurs und dann können die das auch bei ihrer Krankenkasse einreichen. Und dann mache ich noch außenrum ganz viel, was auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Also ich arbeite noch mit Bildungseinrichtungen oder Unternehmen oder Einzelpersonen oder Gruppen, die das vertiefen möchten. Und es dreht sich immer um Achtsamkeit, Stressbewältigung, Stressprävention und Selbstfürsorge ist auch ein ganz großes Thema. Genau, also ich habe einen großartigen Beruf und freue mich auch immer darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist auch ein sehr wichtiger Beruf. Also kann man, glaube ich, über unsere beider Berufe sagen, das ist ein wichtiger Beruf in der Zeit gerade, genau.
Ja, total. Ja, und ich arbeite ja auch mit Achtsamkeit ein Stück weit und finde auch, dass das ja einfach so eine sehr, sehr kraftvolle Methode oder eigentlich ja fast schon Lebensweise ist. Genau, also sehr, sehr spannend. Da verbindet uns ja einiges. Aber ein Thema, das uns beide ja auch heute in den Podcast gebracht hat, ist das Thema Hoffnung, weil wir beide festgestellt haben, dass wir uns ja damit auseinandergesetzt haben mit der Frage, wie kann man eigentlich die Hoffnung bewahren oder soll man die Hoffnung bewahren in einer Welt, die ja gerade so ein Stück weit auch vor vielen Krisen steht, politisch, umweltmäßig und so weiter. Genau. Und ich habe gerade vor dem Podcast nochmal deinen Artikel gelesen. Ich glaube, der heißt, im Fallen üben wir das Halten.
Ja. Da
hast du auch so ein bisschen drüber geschrieben, über so einen Moment auf einer Konferenz, wo es, glaube ich, darum ging, so reinzuspüren, wie ist die Zukunft in, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahren und da erstmal so ein Moment der Leere war. Vielleicht ist das ein guter Einstieg. Willst du ein bisschen was über diese Konferenz erzählen und die Fragen und Gefühle, die dir da begegnet sind?
Ja, gerne. Das war letztes Jahr im Herbst die Konferenz von meinem Berufsverband, also vom MBSR, MBCT-Verband, wo alle Achtsamkeitslehrenden eben oder viele vertreten sind. Und das war die Jubiläumskonferenz in Berlin. Das heißt, da waren wir für knapp 3 Tage zusammen. Ein großer Raum mit, ich glaube, an die 200 Menschen, die Achtsamkeit unterrichten und eben, sag mal, sehr meditationserfahren sind und sich viel reflektieren und tendenziell vielleicht auch den Zustand der Welt viel reflektieren. Und das Thema war, jetzt darf ich es nicht falsch rum sagen, ich glaube, vom Ich zum Wir, also so dieses Individuelle und das Kollektive. Und es ging auch sehr viel um Themen wie Zukunft und Veränderung und den Zustand der Welt und eben auch Hoffnung oder auch Nicht-Hoffnung. Und eine Übung, die uns angeleitet wurde, die basiert auf der, kennst du sicherlich auch, Joanna Macy, die ja so eine Pionierin war, auch mit so Transformationsarbeit und mit der menschlichen Entwicklung, da wo wir gerade stehen. Und die Übung ist eben, dass man sich vorstellt, wie eine gute Welt in, sag ich mal, 30 Jahren aussehen könnte oder 20 Jahren. Und dann haben wir da alle gemeinsam innegehalten und die Augen geschlossen und hingespürt. Und mir fiel das total schwer, mir da was vorzustellen. Das war wirklich wie so eine weiße Leinwand. Es war nicht mal, dass da jetzt Katastrophenszenarien aufkamen, weil wir uns ja was Positives vorstellen sollten. Aber diese Abwesenheit von einer Perspektive, die da auftaucht, das hat mich dann schon beschäftigt. Und danach gingen wir in den Austausch. Also dann haben wir auch ich habe dann mit verschiedenen Menschen gesprochen. Wir sind so immer ein paar Stühle weitergegangen. Und dann war es auch total spannend zu sehen, was bei den anderen aufgetaucht ist. Also da sind schon auch ein paar Tränen geflossen und man hat so in diesem Raum irgendwie kollektiv gespürt, was da auch für Gefühle mitschwingen, wenn wir so an die Zukunft denken. Also dass da einfach viel Sorge ist und viel Angst und auch viel Trauer über das, was ja jetzt schon nicht mehr ist und vermutlich auch in 30 Jahren nicht wieder da sein wird. Und das hat mich total, ich würde fast sagen, wachgerüttelt, weil ich mich davor schon damit beschäftigt hatte, aber wie, glaube ich, ganz viele Menschen im Alltag nicht immer den Raum habe, mich auch mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, die damit einhergehen. Und das hat so einen relativ sicheren Rahmen geboten, da wirklich mal reinzugehen und zu gucken, bei mir, was löst das aus, wenn ich mir diese Frage stelle, aber auch in einem Raum voller sehr unterschiedlicher Menschen, unterschiedlichen Alters. Was macht das mit uns, dahin zu gucken?
Ja, total spannend, weil ich stimme dir total zu. Es ist so schwer, so richtig sich diesem Thema zu widmen, ohne in so ein Loch zu fallen, finde ich manchmal. Also ich kenne das von mir, dass ich oft so ein bisschen pendle. Also ich denke schon, dass ich jemand bin zum Beispiel, der sich gerne für Umweltschutz einsetzt und der versucht, nachhaltig zu leben und irgendwie Gutes in die Welt zu bringen, sage ich mal grob vereinfacht. Aber ich glaube, oft merke ich bei mir selbst, wir pendeln ja so ein Stück weit zwischen Wegschauen, weil man es nicht aushalten kann. Und wenn dann so Sachen passieren, zum Beispiel ja vor 2 Wochen oder so, hat, glaube ich, Trump nochmal ein neues Gesetz, dass jetzt bestimmte Zonen nicht mehr umweltgeschützt sind. Also das halt ganz, ja, das glaube ich, sehr negative Folgen haben könnte. Und in solchen Momenten falle ich dann in so ein totales Verzweiflungsloch. Und also mich beschäftigt die Frage tatsächlich auch sehr, wo gerade es so scheint, als würde so, ich hatte früher das Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot und wir paddeln in die richtige Richtung, aber viel zu langsam. Und jetzt habe ich oft das Gefühl, wir paddeln eigentlich in die falsche Richtung, zumindest nach der Art, wie ich die Welt sehe, was natürlich nicht unbedingt die Wahrheit ist, aber meine Wahrheit ist. Und damit umzugehen, finde ich immer extrem herausfordernd. Und das sind ja, glaube ich, auch die Gefühle, die euch dann auf der Konferenz begegnet sind und wo dann endlich mal der Rahmen da war, dass man sie auch wirklich da sein lassen konnte.
Ja, das hast du sehr treffend beschrieben. Also es ist so ein Gefühl von fast schon Verzweiflung auch, was da auftauchen kann. Hoffnungslosigkeit, also wenn du sagst, naja, wir rudern jetzt in die falsche Richtung, das löst bei mir zumindest keine Hoffnung aus, sondern eher Pessimismus oder ja. Und es ist auch so ein oft so ein Ausgeliefertsein dabei.
Ja, Ohnmacht.
Also Ohnmacht, genau. Also Trump irgendwo in den USA macht was und das betrifft uns alle, weil wir ja praktisch schon im selben Boot Erde sitzen. Und das, genau, das sind die Gefühle, die da auftauchen. Und darunter habe ich bei mir jetzt bemerkt, da liegt auch Trauer.
Ja.
Also diese Ohnmacht, die ist manchmal auch ein Schutz, weil die mich dann eher, kannst du ja auch nochmal sagen, wie es bei dir ist, aber mich führt die dann eher dahin, wo ich nicht mehr so viel spüre, sondern eher in so ein Ausblenden. Aber gut, du hast gesagt, du fällst dann vielleicht eher noch ein bisschen tiefer da rein. Ich bin ja eigentlich ganz gut da drin, das im Alltag auszublenden, weil ich muss ja auch hier, ich habe auch ein Kind, die muss mich hier auch kümmern, ich muss auch funktionieren. Ich kann mir jetzt gerade nicht leisten, da täglich in diese Gefühle reinzuspringen. Und das ist auch okay, aber gleichzeitig verpasse ich halt auch das, was da mitschwingt, nämlich die Trauer. Und die ist, finde ich, also die sind alle angemessen, die Gefühle, aber die Trauer, die ist, finde ich, auch sehr wichtig.
Ja. Ja, also ich muss sagen, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag hier Trauer fühle, sondern, aber es ist eher so punktuell dann, dass ich das spüren kann. Und ich glaube schon, ja, also ich kann das fühlen, dass das da drunter liegt. Und auch Wut. Also ich spüre oft auch so eine große Wut auf diese Ungerechtigkeit, ne? Dass irgendwie so viele Menschen, Wesen, Pflanzen, also alle Arten von Leben halt leiden müssen unter den Entscheidungen von eigentlich wenigen, glaube ich. So, also es sind jede Menge Gefühle, die da so drunter liegen. Und ja, es stimmt. Ich habe auch neulich so ein Buch gelesen, da hat jemand so kollektive Rituale angeboten für Trauer und der hat so beschrieben, dass in diesen kollektiven Trauerritualen auch der Schmerz um unsere Erde so eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das hat mich auch nochmal irgendwie, ja, es war schön zu fühlen, dass es eben so viele Menschen gibt, die auch diese Gefühle haben, ne? Also, dass es auch in vielleicht eine Kraft drin liegt, diese Trauer zu teilen.
Auf jeden Fall. Das ist ja kein individuelles Thema. Und das war auch das, was mich an diesen Konferenztagen dann irgendwie doch getragen hat, dass es so viele gibt. Uns alle. Bei manchen sehr tief vergraben, aber ich gehe davon aus, dass es allen Menschen ähnlich geht, weil wir sind ja auch wir sind ja auch Teil der Natur, wir sind ja nicht isoliert, wir sind ja Teil des Ganzen.
Ja. Wir leben davon, wir atmen die Erde, wir essen den Boden praktisch, ja. Wir sind Teil der Erde, ja.
Ja, unser Körper besteht aus den Elementen, genau wie die Erde, die Luft und natürlich steckt da auch dieser Verlust in uns allen drin. Die Frage ist nur, ob wir den Raum haben, das zuzulassen. Und das geht bei manchen Menschen vielleicht nicht, aus guten Gründen. Aber ich habe schon die Vermutung, dass es uns als Menschheit gut tut, wenn wir da gemeinsam hingucken. Also auch wenn du sagst, so ein kollektives Trauerritual, das stelle ich mir sehr kraftvoll vor, auch sehr schmerzhaft. Aber der Schmerz wird ja leichter, wenn ich ihn teile. Und da sind wir noch nicht so gut drin, als ich beschränke es jetzt mal auf unsere Kultur, vielleicht hier kollektiv auch zu trauern, sondern wir sind dann eher im Schuldige suchen oder im Lösungen schmieden, was ja auch wichtig ist. Aber die Energie dafür kriegen wir eigentlich aus der Wut und aus der Trauer und aus diesen Gefühlen, die ja ganz normal und natürlich sind.
Ja, genau, das ist auch eine Erfahrung, die ich mache. In dem Moment, wo ich im Kontakt bin mit diesen Gefühlen, kommt auch dieser Wunsch, ins Handeln zu kommen. Wie ist es denn jetzt so mit dem Thema Hoffnung? Also wie hängt die vielleicht mit diesen Gefühlen auch zusammen? Und ist Hoffnung was wir überhaupt brauchen in diesen Zeiten? Also so was ist für dich? Also so, was ist das überhaupt vielleicht am Unterschied zu Optimismus? So, wie würdest du die Kraft der Hoffnung beschreiben? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Du darfst dir eine davon aussuchen.
Ich fang mal hinten an. Das ist erstmal eine gute Unterscheidung. Was ist eigentlich Hoffnung, bevor wir darüber sprechen? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu Optimismus? Also für mich wäre jetzt Optimismus so ein positiver Blick in die Zukunft und die Gewissheit, dass alles irgendwann gut ausgeht. Und Hoffnung hat noch ein größeres Element der Unsicherheit. Also Hoffnung ist der Wunsch, dass es irgendwann gut wird, ohne die Gewissheit zu haben. Also zu wissen, die Zukunft ist, die kennen wir nicht, die können wir nicht vorhersehen, aber ich wünsche mir, dass es gut wird. Und ich erlaube mir auch, das zu wünschen, mit dem Risiko, dass es auch schlecht werden kann und ich mich dann eben mit dem auseinandersetze, was das wiederum in mir auslöst. Also wenn man es jetzt mal aufs Kleine runterbricht, zum Beispiel wenn ich in meinem Garten eine Pflanze einsetze und die Hoffnung habe, dass es der gut geht und die durch den Sommer kommt und die sich mit der Erde wohlfühlt, dann weiß ich das nicht. Wenn ich es wüsste, dann wäre ich ja nicht hoffnungsvoll, dann wüsste ich es ja. Sondern ich wünsche es der Pflanze und mir auch, weil ich ja auch mich dann freue. Aber ich weiß es nicht. Und ich finde, so eine Hoffnung ist auch immer ein Investment, das halt auch schief gehen kann. Weil es kann sein, dass sie einfach in einer Woche vertrocknet ist, weil sie den Boden nicht mag oder weil es zu heiß war. Und dann bin ich traurig.
Ja. So. Ja, also so wie du das beschreibst, und ich würde dem auch total zustimmen, ist Hoffnung ja auch eine Entscheidung, die ein Stück weit Mut braucht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz große Voraussetzung. Also es ist so ein bisschen ein Spielen auch mit dem, was wir nicht wissen. Und da finde ich diese, also jetzt so aus meiner Arbeit und aus meiner Haltung mit der Achtsamkeit, da finde ich diese Perspektive so hilfreich des Nichtwissens. Also wir üben ja, wenn wir Achtsamkeit üben, immer wieder in so einen Anfängergeist zu gucken und die Welt mit neuen Augen zu sehen und alle Vorannahmen, die wir haben, für den Moment loszulassen und uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir eigentlich nichts wissen. Wir haben natürlich einen Erfahrungsschatz, auf dem wir unsere Annahmen basieren, aber was jetzt in einer Sekunde passiert, weiß ich faktisch nicht. Es kann hier auch, ne, es kann auch alles auf einmal zusammenbrechen und das Haus stürzt ein. Ich weiß es ja nicht. Es ist unwahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Und immer wieder in diese Haltung zu finden, dass ich ja eh nichts weiß, das macht Hoffnung wieder möglicher.
Ja, da steckt ja auch so eine gewisse Demut drin, ne? Anstatt zu glauben, alles, was ich denke, ist der richtige Weg oder ich kann es alles vorhersehen, so zu wieder zu spüren, ich weiß es nicht.
Und da hilft es auch, in meiner Erfahrung, sich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Also jetzt ohne in den Nachrichtenstrudel einzutauchen und nie wieder rauszukommen, aber es gibt ja so, so, so viele Menschen, Projekte, Ideen, Entwicklungen, die in eine ganz andere Richtung zeigen als das, was jetzt vielleicht offensichtlich ist, wenn man so die Medien liest. Also es gibt ganz viele Dinge, die wirklich was verändern und ganz viele Menschen, die auch sehr, sehr hoffnungsvoll oder vielleicht sogar optimistisch in die Zukunft schauen. Und mir diese Bandbreite von Ansichten anzugucken, hilft mir zu wissen, ich weiß es nicht. Und es kann sein, dass die recht haben und es kann sein, dass die recht haben. Es kann sein, dass die Erde bald untergeht. Das ist möglich. Mhm. Und es kann auch sein, dass es alles schlechter wird, um dann besser zu werden. Das ist genauso möglich. Ich weiß es gerade nicht. Wie soll ich das auch wissen? Und das hilft mir, hoffnungsvoller zu sein.
Ja, das finde ich schön, diesen Ansatz, sich eigentlich so ein Stück weit auch wieder zu befreien von seinen eigenen Denkmustern und offen zu werden für alle Möglichkeiten, die ja da sind. Manche sind wahrscheinlicher wie andere, aber es sind ganz viele mögliche, es gibt ja noch ganz viele Möglichkeiten, in welche Richtung es sich Dinge sich entwickeln können. Ja. Das heißt, ist für dich die Kraft der Hoffnung besteht ja auch einfach darin, dass wir dann ins Handeln kommen können und dass wir sozusagen ja nach einer guten Zukunft streben können? Oder wie würdest du beschreiben, was Hoffnung uns als Menschen geben kann?
Es hat so ein bisschen zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist es das, was du sagst, dass wenn ich, das, da spricht jetzt auch die Psychologin aus mir, also wenn ich Hoffnung empfinde, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich auch Dinge unternehme und Sachen verändere und die Kraft habe, mich einzusetzen und in dem Rahmen, in dem ich das kann, mit den Ressourcen und Fähigkeiten, die ich habe. Und das wollen wir ja, dass alle Menschen sich für eine Veränderung oder für eine bessere Zukunft einsetzen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, sich von diesem Gefühl der Hoffnung auch frei zu machen und sich auch zu erlauben, hoffnungsfrei zu sein, weil das eben wieder ermöglicht, mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen. Mhm. Also für mich war es wirklich dieser Moment, in dem so ein ganz, ganz, ganz erfahrener Mensch eine Keynote gehalten hat, Jamie Bristow war das, und der hat gesagt, naja, wenn wir jetzt mal die Szenarien angucken, dann ist dieses Szenario aktuell das Wahrscheinlichste. Es wird erstmal richtig runtergehen, also wird erstmal schwieriger und schlimmer werden, bevor es dann, wenn wir Glück haben, wieder besser wird. Oder es wird immer noch schlechter. So, das sind die Szenarien. Und in dem Moment war ich hoffnungsbefreit von oben bis unten. Aber das hat mir erst den Zugang ermöglicht zu dieser Trauer und zu diesem, das ist ja auch ein ganz zentraler Aspekt von Achtsamkeit, dieses Klarsehen, wie es ist. Also sich nichts vormachen oder zu so eine naive Hoffnung zu schüren, sondern zu sagen, so ist es gerade. Das sind jetzt sehr viele Menschen, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, sagen, das sind jetzt mögliche Szenarien, und das mal einsinken zu lassen. Und ich glaube, aus diesen Gefühlen und dieser Arbeit kann dann wieder Hoffnung wachsen. Aber es ist, glaube ich, beides.
Ja, das finde ich total spannend, dass du das nochmal so aufmachst, dass wir eigentlich, ja, wie so oft im Leben, vielleicht eher so eine Art Pendeln brauchen, oder dass die Hoffnung vielleicht wie so eine, vielleicht könnte die Wut und die Trauer und dieses Kollektive auch wieder Nährboden sein für so eine Hoffnungspflanze sozusagen. Aber man braucht beides. Warum glaubst du, ist es so wichtig? Also, oder warum kann es so hilfreich sein, mit diesen Gefühlen von Trauer und Wut in Kontakt zu sein und vielleicht auch zu merken, ich bin nicht alleine damit?
Also einmal, da spricht jetzt wieder die Psychologin, ist es einfach wichtig, seine Gefühle zu fühlen, weil die uns ja was mitteilen wollen. Also das ist ja ein ganz natürlicher Prozess in uns Menschen, dass in Reaktion auf das, was um uns und um uns herum und in uns passiert, dass da Gefühle auftauchen. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir die unterdrücken, die eh schon da sind. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass in vielen Menschen eh schon eine Trauer da ist oder eine Wut, dass wir die einfach wegdrücken. Und es kostet uns enorm viel Kraft, das im Alltag zu unterdrücken. Es funktioniert ganz gut, aber die Kraft, die bräuchten wir eigentlich für was anderes. Und die Gefühle, die tragen ja auch eine Handlungs- oder einen Handlungsimpuls in sich oft. Also die Trauer trägt den Handlungsimpuls, sich zu verbinden mit anderen. Also wenn wir trauern, wollen wir eigentlich nicht alleine sein, sondern wir zeigen ja auch nach außen, dass wir traurig sind, damit andere kommen und uns trösten oder mit uns trauern. Also das ist wieder was, was uns verbindet. Mhm. Die Wut auf der anderen Seite, das kennen wir alle, wenn wir wütend sind, dann haben wir auf einmal sehr viel Energie. Das ist manchmal unangenehm, weil es viel Energie auf einmal ist. Aber aus einer Wut heraus, wenn es eine weise Wut ist, dann kann ich ganz, ganz viel anstoßen und verändern. Also das kann mich richtig in eine gute Handlung bringen.
Mhm. Ja.
Aber wenn ich da nicht hinkomme, dann da gibt es ja auch diese Übung mit den Händen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also wenn das jetzt meine Wut wäre und ich versuche, die zu öffnen, mit der anderen Hand, dann kämpfe ich gegen mich und es ist unglaublich anstrengend. Und wenn das jetzt meine Wut wäre und ich übe, die einfach zu halten, dann ist die Wut immer noch da, aber es ist nicht so anstrengend. Und bei vielen Menschen löst sich dann auch ein bisschen die Faust, weil die einfach sein darf. Also ich habe nicht dieses zusätzliche innere Hadern, dass ich die Wut oder die Trauer weghaben will. Oder anderes Beispiel, wenn ich reinsteigere, das ist ja auch so die andere Seite der Medaille, sondern ich kann die einfach nutzen in dem, was sie mir bringt. Und ich glaube, das verbindet uns dann auch.
Ja, ich habe gerade so diese, ich habe mich gerade so gefragt, während du so gesprochen hast, so wenn wirklich viele Menschen zusammenkommen würden in dieser Traurigkeit und in dieser gehaltenen Wut, ne, was das für eine Kraft auch hätte, wenn wir vielleicht Orte hätten, wo das passieren könnte, sozusagen, dass wir wirklich da sind. Und natürlich in einer regulierten Form von diesen Gefühlen, nicht, dass alle verzweifelt oder übermäßig wütend destruktiv sind, aber ich glaube, in dieser achtsamen, gehaltenen Version von diesem Gefühl zusammenzukommen, kann ja enormes Potenzial haben für uns Menschen.
Ja, und da können wir sicher auch im Kleinen anfangen. Also ich kann ja auch mein Gefühl erstmal mit meinem nächsten Umkreis teilen. Mit einer Person teilen oder es irgendwie verschriftlichen oder mir bewusst machen, gerade sind wahrscheinlich sehr viele Menschen aus genau diesem Grund wütend. So viele haben gerade diese Nachricht gelesen über die neuen Regulationen und spüren Wut. Und ich bin nicht alleine damit, sondern das ist gerade, oh, und dann spüre ich es schon, das ist gerade ein kollektives Gefühl hier, der Wut.
Ja, stimmt. Das ist auch ein schöner Hinweis, dass wir das ja im Kleinen auch anfangen können, dass es gar nicht immer gleich so diese ganz große Gruppe sein muss. Ja. Jetzt haben wir ja gerade über diese Balance zwischen Gefühle spüren und Hoffnung haben gesprochen. Gibt es denn auch eine Form von Hoffnung, die vielleicht weniger hilfreich ist oder die vielleicht sogar eine problematische Seite hat?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, es gibt auch so eine naive Hoffnung. Also so eine Hoffnung, es wird schon alles gut werden. So ein bisschen überspitzt, so, ja, das ist jetzt alles schlimm. Ich glaube da einfach dran. Es wird alles gut. So wie man es manchmal Kindern sagt, am Ende wird alles wieder gut werden. Und das kann für den Moment hilfreich sein, aber es ist halt eben nur ein Teil dessen, was passieren kann. Also ich denke, eine Hoffnung, die nicht dieses Element hat von, es kann auch schief gehen, ist nicht unbedingt eine hilfreiche Hoffnung.
Ja, das geht dann ja vielleicht eher so in Richtung so blinder Optimismus oder so ein bisschen ein Stück weit das auch deckeln zu wollen, gar nicht so hingucken zu wollen, sondern ich meine, es ist ja auch oft eine sehr verständliche Strategie, die wir bestimmt beide auch schon mal genutzt haben, so einfach zu sagen, ach ja, okay, nee, gar nicht so wichtig, das wird alles gut. Und in dem Moment müssen wir uns eben diesen doch schweren Gefühlen ja dann gar nicht stellen. Und manchmal ist das ja auch einfach zu viel.
Ja. Hattest du noch an was anderes gedacht, an eine wenig hilfreiche Hoffnung?
Nee, ich glaube, das war auch das, was ich so im Kopf hatte, dass es vielleicht eine Form von Hoffnung gibt, die uns vielleicht eher davon abhält, wirklich hinzuschauen. Und die so ein bisschen wie so eher wie so ein Schleier ist zwischen uns und der Wahrheit, anstatt sozusagen uns in die Aktivität zu bringen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Punkt gibt, vielleicht jetzt nicht auf dieser globalen Ebene, weil das ist ja sehr weitreichendes Thema, aber jetzt im Persönlichen, wenn ich bei etwas hoffnungsvoll bin und irgendwann mir vielleicht eingestehen darf, dass es nicht so wird, wie ich es mir erhofft habe.
Ja, stimmt. Und das ist
natürlich, dass ich loslassen kann.
Ja. Und das sehe ich zum Beispiel natürlich, das ist ja ganz häufig ein Thema in Beziehungen. Diese Hoffnung, dass mein Partner sich endlich ändert, damit ich doch noch mit ihm glücklich werden kann. Ne? Also das da ist es zum Beispiel häufig ein Thema, wo es dann, je nachdem, wie die Situation in der Paarbeziehung ist, so, ne, aber manchmal ja gar nicht hilfreich ist, so an dieser Hoffnung, jemand anders ändert sich festzuhalten, sondern man eigentlich auf sich selbst gucken müsste, sozusagen.
Ja, und da sind wir ja wieder bei den Gefühlen, vor denen uns das beschützt. Also wenn ich sage, ich hoffe, dass sich Person X noch ändern wird, dann ist es das Schutzschild. Denn sonst müsste ich trauern oder wütend sein, weil sich die Person aktuell zumindest nicht ändert.
Genau, und dann müsste ich
mit den Gefühlen sein.
Ja, ich müsste meine Gefühle fühlen und vielleicht und enttäuscht sein und vielleicht müsste ich dann entscheiden zu gehen oder ich müsste sagen, doch, ich liebe diesen Menschen oder ich will bleiben, aber ich muss halt damit leben lernen, dass er gerne oder sie gerne XY macht, was ich nicht gut finde. So, ja.
Ja,
spannend, diesen Aspekt auch noch reinzubringen. Ja, wenn wir jetzt schon so auf der individuellen Ebene sind, es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die gerade so zuhören, die sich so denken, ja, okay, ich sehe die Probleme in der Welt, aber ich fühle mich wahrscheinlich eher klein und machtlos. So, ich habe das Gefühl, was soll ich denn bitte tun? Und die vielleicht damit strugglen, Hoffnung zu haben oder eben auch mit diesen Gefühlen strugglen. Was glaubst du, wäre für sozusagen uns einzelne Menschen hilfreich, wenn wir uns in solchen Situationen finden? Wie können wir vielleicht auch Kraft schöpfen? Weil das ist ja eine sehr energieziehende Angelegenheit. Ja.
Also was wir auf jeden Fall alle können, ist irgendwas zu finden, mit dem wir beitragen. Und das erhöht dann unsere Selbstwirksamkeit. Also dann fühle ich mich nicht mehr so hilflos und ausgeliefert, weil das hält mich ja wieder davon ab, aktiv zu werden. Das lähmt mich ja. Aber wenn ich irgendwas Kleines finde, was ich beitragen kann, dann gibt mir das so einen Schub Hoffnung oder erstmal Selbstwirksamkeit. Und das gibt mir wieder Kraft, um vielleicht was anderes machen zu können oder mir was anderes vorstellen zu können, was ich beitragen kann oder auch wieder mehr Optionen zu sehen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, für sich zu gucken, was kann ich denn beitragen und vielleicht auch erstmal zu gucken, wo ist denn mein größter Schmerz? Es gibt ja, wir haben viele Krisen, es gibt viele Probleme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Natur ist mir ganz wichtig, also mir ist die Natur wichtig, ich bin hier mitten in der Natur und ich werde wirklich ganz bedrückt, wenn ich sehe, was jetzt allein die letzten Wochen gemacht haben hier draußen, weil es einfach sehr, sehr heiß und sehr trocken war. Und dann fühle ich mich zum Beispiel selbstwirksamer, wenn ich mich informiere, was kann ich denn für Pflanzen setzen, die mit der Hitze klarkommen, aber trotzdem gut für die Insekten sind, damit hier das Ökosystem aufrechterhalten wird. Und dann pflanze ich die in meinen Garten. Und dann habe ich so ein Gefühl von, ich habe was beigetragen, wenn ich da die Hummeln und die Bienen sehe, die sich freuen, oder wenn ich irgendeine Schale aufstelle mit Wasser. Und das gibt mir dann wieder Hoffnung und Kraft vielleicht zu sagen, was könnte ich dann jetzt noch beitragen? Vielleicht erzähle ich meinen Nachbarn davon oder ich teile das auf anderem Wege oder ich kümmere mich darum, dass wir für den Ortsteil irgendwas verändern. Und es kann aber auch in anderen Richtungen sein, wenn ich zum Beispiel bedrückt bin, weil die Bildung den Bach runtergeht, dann könnte ich mich im Bereich mit Kindern oder in der Bildung einsetzen. Oder wenn ich die Entfremdung der Gesellschaft ganz erschreckend finde, dann kann ich, das mache ich ganz gerne, ich fahre gerne mit der S-Bahn, weil mich das irgendwie so in Gruppen bringt, wo ich sonst gar nicht so unterwegs bin. Und dann versuche ich da in Kontakt zu sein mit den Menschen, die da noch mitfahren und vielleicht mal ein Gespräch anzufangen oder wenn mal wieder irgendwas schiefläuft, was häufig der Fall ist, dann so ein bisschen so das so gemeinsam aufzufangen, einfach durch ein Lächeln oder nette Worte und dann fühle ich mich verbundener mit Menschen, mit denen ich sonst nicht verbunden bin und das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ich denke, wenn das im Zug klappt, Leute, dann können wir das vielleicht auch auf größerer Ebene schaffen, dass wir uns helfen, wenn einer mit dem Fahrrad umfällt oder so. Und ich glaube, so kann man gucken, wo ist mein Schmerz und was kann ich Kleines machen mit den Ressourcen, die ich habe. Vielleicht habe ich Zeit, vielleicht habe ich gute Ideen, vielleicht habe ich finanzielle Mittel, sodass ich einen Unterschied mache. Und dann habe ich das Gefühl, hey, ich kann was bewirken und dann fühle ich mich ein bisschen hoffnungsvoller.
Ja. Ja, ich finde das schön auch nochmal mit den unterschiedlichen Schmerzpunkten, weil ich denke mir, ich sehe oft im Freundeskreis oder mit meinen KlientInnen, sehe viele Menschen so, ich bin ja auch sehr fürs Thema Umwelt, aber es ist so, jeder hat ja so andere Anliegen, wo man wirklich dafür brennt. Mhm. Also manche Menschen haben so Gleichberechtigung oder wie du sagst, Schulsystem, gibt ja tausende politische Themen, wo sich Menschen einsetzen. Und ich finde das tatsächlich total schön, dass diese Leidenschaft, die wir so fühlen, so ein bisschen unterschiedlich verteilt ist. Und ich denke mir oft, wie schön, weil dann gibt's ja für jedes Thema Menschen sozusagen, wo sich leidenschaftlich für eingesetzt wird. Und wenn wir alle diesen Schmerzpunkt, und ich glaube, die Umkehrseite vom Schmerzpunkt ist ja vielleicht Leidenschaft. Das sind diese Themen, die uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und die zu finden und dann genau Teil von dieser kleinen Armee oder Gruppe von Menschen zu werden, die eben fangen, ganz kleine Schritte zu gehen. Das finde ich unglaublich kraftvoll, dieses Bild so zu haben, ne, wie wir alle so ein bisschen losgehen oder ganz, ganz viele von uns. Ja.
Mhm. Ja, und so ist es ja. So ist es ja. Also wenn wir uns umgucken, da sind so viele, die so viel tun.
Mhm. Ja. Ja.
Und das, wie du sagst, die gibt's schon, diese kleine Armee. Die ist schon losgezogen.
Ja, genau, die geht jeden Tag los. Aber ich fand auch das Bild gerade total schön, einfach beim S-Bahn-Fahren oder so. So habe ich noch nie gedacht, aber das einfach zu nutzen als Moment, in dem man auch was Gutes bewirken kann oder Veränderungen bewirken kann, ist total schön. Ja. Ja, und es gibt ja tausend kleine Dinge, ne? Vielleicht haben wir nicht viel Geld, aber wir haben vielleicht Zeit oder wir sind kreativ oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, ganz kleine Dinge zu bewegen. Mhm. Was glaubst du denn, kann Menschen helfen vielleicht? Also ich glaube, wir haben ja schon Punkte genannt jetzt. Also zum Beispiel, es kann helfen, in kleine Handlungen zu kommen sozusagen. Und es kann helfen, auch zu spüren, man ist nicht alleine. Wir sind in eigentlich einer riesigen Gruppe, wahrscheinlich die Mehrheit der Menschheit, glaube ich, die eigentlich Gutes bewegen will, in was für einer Form und in was für einem Themenbereich auch immer. Aber wenn jemand trotzdem noch mit vielleicht Verzweiflung oder Ohnmacht zu kämpfen hat, was kann da noch helfen? Ist da vielleicht auch Achtsamkeit hilfreich?
Ja, also Achtsamkeitsübungen kann ich immer empfehlen, du wahrscheinlich auch,
ja.
Weil sie uns helfen, erstmal klarer zu sehen, was da ist und ein bisschen Distanz zu kriegen zu dem, was schwierig ist. Also nicht vereinnahmt zu sein von dem Gefühl, sondern zu sehen, da ist ein Gefühl, das ist Angst oder das fühlt sich so im Körper an, aber nicht mehr in dem Gefühl festzustecken und zu wissen, das kommt und das geht wieder. Also dieses klare, wohlwollende Sehen dessen, was gerade da ist, auch von dem, was schwierig ist, das ist hilfreich, da Achtsamkeitsübungen zu machen. Was ich auch eine sehr schöne Übung finde, ist eine Metta-Meditation oder Metta zu praktizieren. Da hast du ja auch eine Meditation bei deinen Podcast-Aufnahmen. Damit einfach zu starten und zu merken, da ist viel Schmerz in mir, aber ich kann auch üben und kultivieren, dass ich mir wünsche, dass dieser Schmerz aufhört bei mir und bei anderen und dass ich uns allen was Gutes wünsche. Also, dass ich mir selbst, auch wenn es mir gerade schlecht geht, mir wünsche, dass es mir besser gehen möge. Und meiner Nachbarin, der es auch schlecht geht, wünsche, dass es ihr besser gehen möge oder dass sie gesund ist oder dass sie zufrieden ist. Und am Ende geht es ja dann auch auf die ganze Welt und auf alle Wesen und vielleicht auch die Erde selbst. Und dass ich uns allen wünsche, dass wir gesund sind und glücklich sind und dass es uns gut geht. Und das macht was mit uns, das immer wieder zu wiederholen. Das ist total kontraintuitiv, wenn es mir schlecht geht, zu sagen, ja, jetzt wünsche ich einfach allen, dass es uns gut geht. Aber dieses Wünschen, das stärkt einfach diese Bahnen in uns, die für die Hoffnung und Freundlichkeit und für das Wohlwollen zuständig sind. Also das finde ich eine sehr schöne Praxis. Auch nochmal, was Verbundenheit angeht. Also ich wünsche nicht nur mir was, sondern ich sehe, da sind noch andere und die Person, der ich beim Bäcker begegne und die Person, die ich nicht so gerne mag. Und eigentlich wir alle sind, genau, wir sind hier zusammen auf der Erde.
Ja, danke nochmal für den Hinweis mit der Meditation. Die hatte ich schon fast ein bisschen vergessen, aber die kann ich tatsächlich dann ja nochmal verlinken. Und ja, ich fand auch den Hinweis auf Verbundenheit gerade nochmal so spannend. Weil ich glaube, das ist ja das, was passiert in dem Moment, wo wir in so Gefühlen von Verzweiflung oder Ohnmacht sind. Und ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, dass Situationen im Außen, politische oder umwelttechnische oder wie auch immer, triggern ja manchmal auch Teile unserer eigenen Biografie, vielleicht alte Traumata, wo wir eben Ohnmacht und Verzweiflung gefühlt haben. Und wenn irgendwas traumatisch ist, dann, man sagt ja immer, Trauma zerreißt Verbundenheit. Also in dem Moment, wo wir dann in diesen Gefühlen sind, fühlen wir uns ja, glaube ich, oft so abgeschnitten von der Welt und ganz, ganz alleine und eben ausgeliefert. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen genau diese Praktiken, die uns wieder eine Verbundenheit bringen mit all den Menschen, die an unserer Seite für diese Themen losgehen möchten, dass das genau auch ein ganz wichtiger Punkt sein kann, aus diesen Gefühlen rauszukommen. Und vielleicht kann es ja auch spannend sein, kommt mir gerade so, sich mal zu fragen, okay, hat vielleicht das Gefühl, mit dem ich gerade in Kontakt bin, nur was mit dem Außen zu tun? Oder gibt es vielleicht ja auch irgendwas, Punkte von meiner Biografie, die damit berührt werden? Nicht, um das weniger zu machen. Natürlich ist das Außen wichtig, aber manchmal kann das ja auch helfen, das einzuordnen.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja auch wieder, also auch unsere Biografie ist ja Teil des Ganzen, eben das, was wir uns nur selbst anschauen können, weil wir es erlebt haben, aber auch das, also um das nochmal aufzugreifen, diese Arbeit mit uns und an uns selbst ist auch was eigentlich dem großen Ganzen wieder dient.
Ja, das denke ich mir auch oft bei meiner Arbeit, so dass ich dann so denke, okay, so ich hoffe oft sehr auf diesen Ripple-Effekt. Also wenn ein Mensch losgeht für seine eigene Heilung, in was für einer Form auch immer, dass das dann ja auch so viel Gutes bewirken kann in der Welt, in seinem Umfeld, in der Art, wie dieser Mensch lebt und so. Und das ist ja so, ne, wir sind ja Teil der Welt. Also wenn wir uns selbst retten, retten wir auch ein Stück der Welt. So, das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, da haben wir einen großen Berufsvorteil, würde ich sagen, was auch Hoffnung angeht, weil das ist was, was mir ganz viel Hoffnung schenkt, zu sehen, wie Menschen sich verändern und entwickeln können und was das, wie du sagst, für Effekte auch auf ihr Umfeld hat. Das ist ganz schwer, da hoffnungslos zu sein. Wenn man sieht, was, ne, auch für Menschen, die zuhören und wirklich gerade denken, ich kann nichts verändern und ich bin ohnmächtig, erfahrungsgemäß können wir sehr viel verändern. Es braucht eben Mut und Geduld, aber wir sind schon sehr wandlungsfähig und heilungsfähig.
Oh. Ja. Ja, du hast recht. In unserem Beruf ist es schwer, keine Hoffnung zu haben. Und ich glaube, man kann unseren Beruf auch nicht oder unsere Berufe nicht machen, ohne Hoffnung zu haben. Weil ich glaube, dieses zu spüren und dran, ganz fest dran zu glauben, dass jeder Mensch sich ändern kann und dass wir uns auch als Gesellschaft ändern können, ist ja, glaube ich, gerade der Kern der Arbeit eigentlich. Ne? Und ich glaube, das auch andere Menschen spüren zu lassen, dass man dran glaubt, dass Veränderung möglich ist. Das allein kann ja auch schon ganz viel bewegen.
Ja. Wir sind die Hoffnungsträger.
Genau. Okay, ich habe noch, vorhin ist mir noch so ein Gedanke zum Thema Selbstfürsorge durch den Kopf geschwirrt. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, Selbstfürsorge ist auch ein großer Teil von deiner Arbeit. Und ja, ich habe dann so überlegt, ich meine, ist das vielleicht auch ein wichtiger Teil von diesem Hoffnung bewahren oder Hoffnung haben, dass man sich auch gut um sich kümmert und Selbstfürsorge bewahrt? Oder könnte es da einen Zusammenhang geben zwischen diesen beiden Themen, Selbstfürsorge und Hoffnung?
Auch da ist es wieder dieses Pendel, was wir vorhin schon hatten. Also ich muss gut für mich selbst sorgen, damit ich dann wieder ins Außen gehen kann. Vielleicht kennst du dieses Gedicht mit der Schale, dass wir erst unsere eigene Schale füllen und dann aus dem, was überläuft, im besten Fall abgeben nach außen. Das geht natürlich nicht immer, aber das ist ein hilfreiches Bild. Dieses, ich muss meine eigene Schale erstmal füllen, für mich selbst sorgen und dann kann ich das, was bei mir überströmt, an die Welt verteilen. Und Selbstfürsorge ist ja auch immer, also da ich Teil der Welt bin, es ist nichts Egoistisches. Ne? Ich sorge für mich als einen Teil des Ganzen. Und dann kann ich das verteilen. Aber es ist beides. Also ein Innehalten und nach innen gehen und ein nach außen wieder gehen mit dem, was ich geben kann.
Ja, das Bild der Schale. Oder das ist ja dann, glaube ich, wie so gedacht als römischer Brunnen, wo die Schalen ineinander fließen. Ja, das habe ich auch schon sehr häufig verwendet. Okay, jetzt frage ich mich noch, gibt es noch ein Ritual oder irgendwas, was Menschen vielleicht stärken könnte im Umgang oder in der Kultivation von ihrer Hoffnung oder irgendwas, was du den Menschen heute noch mitgeben könntest, die vielleicht ja manchmal hoffnungslos sind?
Ja, also was ich immer hilfreich finde, ist so eine regelmäßige Reflexion, vor allem wenn es ein Thema gibt, was gerade akut ist, zum Beispiel wenn gerade Hoffnung ein Thema ist, oder Hoffnung nicht da ist, wenn das Thema ist. Und da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Also manche Menschen halten gerne inne und schließen die Augen und spüren in sich rein. Für manche ist das ganz schwierig. Dann ist es vielleicht hilfreich zu schreiben oder einfach einen Spaziergang zu machen und beim Gehen so einer Frage nachzuspüren. Und für andere ist es schön, mit jemandem darüber zu sprechen. Und ich kann euch mal zwei Reflexionsfragen mitgeben zur Hoffnung. Und die erste Frage wäre, das kann man sich ganz gut abends fragen oder in der zweiten Tageshälfte, was war heute ein hoffnungsvoller Moment für mich? Und sich da ein bisschen Zeit lassen, entweder nachzuspüren, wenn du zuhörst, kannst du auch jetzt für dich mal hinspüren, was war heute ein hoffnungsvoller Moment für mich? Und wenn etwas auftaucht, dann das einfach nochmal zur Kenntnis nehmen und so in seine kleine Hoffnungsbox legen und sehen, ah, da ist Hoffnung, da gibt es hoffnungsvolle Momente. Und es gibt sicher auch Tage oder Wochen oder manchmal Monate oder Jahre, da gibt es keine hoffnungsvollen Momente. Und dann ist es hilfreich, sich zu fragen, welches Gefühl hat mich denn davon abgehalten, heute Hoffnung zu spüren? Oder welches Gefühl hält mich jetzt gerade davon ab, Hoffnung zu spüren? Und dann zu schauen, vielleicht kommt ja einer der üblichen Verdächtigen, Trauer, Wut, Angst, oder es ist, ne, vielleicht auch ein individuelles Thema, was dann hochkommt, und dem ein bisschen Raum zu geben durch ein Gespräch, durch Aufschreiben, durch Innehalten. Und das so, das dauert ja nur 5 Minuten am Abend, das so regelmäßig zu wiederholen. Ich sage immer mal, so 5 Tage mindestens ist ganz gut, oder eine Woche, das mal zu machen und dann zu gucken, was hat sich verändert oder wo möchte ich vielleicht noch weiter reingehen.
Ja, total schön. Ich finde die Fragen richtig schön, weil die können ja wirklich helfen, einem auch bewusst zu machen, dass Hoffnung auch ein Gefühl ist, das wir ein Stück weit kultivieren können.
Ja, es ist, glaube ich, wie mit Dankbarkeit. Das ist ja auch so faszinierend, dass die Dankbarkeit wächst, wenn wir hinschauen. Und ich mir einfach die Frage stellen muss, was war heute ein Moment, in dem ich Dankbarkeit empfunden habe oder der mich jetzt dankbar macht, wenn ich dran denke? Und dann tauchen sie auf mit ein bisschen Übung. Und ich denke, bei Hoffnung ist es ähnlich.
Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht heute nach dem Gespräch rausgehen und mal durch die Welt gehen mit dem Blick, okay, was könnte mir Hoffnung geben, sozusagen, dass einem da ganz viele Dinge auffallen würden, ne? Die man sonst gar nicht wahrnimmt, weil man natürlich auch, wie unser Gehirn registriert halt oft immer auch das Negative so stark. Und das ist ja dann so ein bisschen Gegenspieler für Hoffnung und Dankbarkeit.
Ja.
Und die Nachrichten sind natürlich immer, oder zu größten Teilen, ich glaube, es gibt ja auch diese guten Nachrichten, aber es gibt eben, größtenteils sind die halt sehr negativ und machen keine Hoffnung. Und ich glaube, da mal den Fokus so zu weiten und zu gucken, okay, was kann ich heute in meinem Alltag eigentlich alles sehen, was Hoffnung macht, das kann ich mir sehr kraftvoll vorstellen tatsächlich. Werde ich mal probieren nach unserem Gespräch heute.
So durch. Sehr gerne.
Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, was dir gerade noch wichtig wäre, so zum Thema Hoffnung und der großen Frage, so, ne, wie wir die behalten können in einer recht herausfordernden Welt?
Also ich merke, dass dieses darüber sprechen mich jetzt schon viel hoffnungsvoller gestimmt hat, als ich noch vor unserem Gespräch war. Und das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, auch dahin zu gucken und sich damit auseinanderzusetzen, in Kontakt zu gehen und darüber auch zu sprechen und diesem Thema auch Raum zu geben. Auch wenn es manchmal verlockend ist, zu sagen, ach, ich ziehe mich lieber zurück, es ist alles so komplex und es ist alles so viel und so unangenehm. Oder auf der anderen Seite zu sagen, ich stürze mich jetzt in blinden Aktivismus und bin nur noch, wir müssen doch die Welt retten. Ich kann nicht mehr innehalten, sondern sich diese Zeit wirklich zu nehmen, weil das macht was.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Und voll schön, dass du nochmal diese beiden Seiten benannt hast, die es manchmal, die ich auch beide kenne, zwischen Welt retten und Rückzug, was halt oft, ne, bisschen Flucht und Erstarrung sozusagen in unserem Inneren und stattdessen in die Regulation zu gehen eigentlich, und sich die Zeit dafür zu nehmen. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, dass das ganz viel bewegen wird in vielen Menschen zum Thema Hoffnung. Und ich werde natürlich deine Website auch noch verlinken für alle, die sich interessieren für deine Arbeit und mehr über dich erfahren möchten. Genau, aber ja, ich danke dir wirklich herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen und ich glaube, ich werde auch zumindest in den nächsten Tagen einen ganz anderen Blick oder einen hoffnungsvolleren Blick auf die Welt haben.
Danke dir, Laura. Es hat mir viel Freude bereitet und wie schon gesagt, ich gehe jetzt auch sehr hoffnungsvoll in den Tag und werde jetzt erstmal die Blümchen im Garten angucken und mich freuen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch an dich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dieser Folge bis zum Ende gelauscht hast. Du findest alle Links über Themen, Bücher und Artikel, die wir gesprochen haben, auch in den Shownotes. Und ja, wie immer freue ich mich sehr, wenn du den Podcast auf deiner Lieblings-Podcast-App mit 5 Sternen bewertest oder wenn du ihn vielleicht mit Menschen teilst, denen er auch gefallen könnte oder für die er vielleicht hilfreich sein könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.